Wir sind in einer Predigtserie, die heißt Unerschütterlich, weil es darum geht in diesen Wochen, wie wir in unserem Glauben stark und unerschütterlich werden können, weil die Welt um uns herum ist so turbulent, es kommen Stürme, bestehende Sicherheiten und Systeme geraten ins Wanken und wir merken immer mehr, unsere Sicherheit kann nicht in politischen Systemen oder wirtschaftlichen Systemen oder in uns selbst, in unseren eigenen Fähigkeiten liegen. All das ist zum Scheitern verurteilt, wenn nicht Gott Gnade gibt und wenn nicht unser Leben auf ein festes Fundament des Glaubens gegründet ist. Und das wünsche ich dir und mir in diesen Wochen, dass wir reifen können, dass wir mündig werden. Und heute geht es um ein Thema, wir haben ja vor 2 Wochen schon mal darüber gesprochen, dass wir so verschiedene reife Entwicklungen auch durchmachen. Die Bibel vergleicht es mit dem Stadium eines Kindes, eines jungen Mannes, eines Vaters oder junge Frau und Mutter, je nachdem. Und heute ist so ein bisschen feste Speise, also Schwarzbrot, theologisches Schwarzbrot. Und ich lade dich ein, mitzugehen, ich lade dich ein, mir die nächsten 35 Minuten deine volle Aufmerksamkeit zu geben, mitzubleiben, mit dran mitzugehen in dieses Thema, in diese Bibelverse. Wir werden uns einige anschauen. Und wie gesagt, wenn es dich ein bisschen überfordert heute, ist okay, dann nimm einfach das mit, was der Heilige Geist dir austeilt. Ich vertraue darauf, dass es am Ende Sinn macht. Okay, starten wir ein. Es geht um diese beiden Begriffe Autorität und Kraft. Hören sich sehr abstrakt an, sind auch auf eine gewisse Art abstrakt. Deswegen möchte ich mit euch in eine Geschichte eintauchen, die uns so einen Vorgeschmack zeigt aus dem Neuen Testament, der Apostelgeschichte, wie es sein kann, wenn die Jünger, die Gläubigen, die Christen, wenn wir ein Verständnis, eine Mündigkeit, eine Reife in diesem Thema oder in diesen Begriffen mit dieser Realität, Autorität und Kraft haben. Dann kann es folgendermaßen ablaufen, wie hier Petrus das erlebt in der Apostelgeschichte 3. Da sagte Petrus zu ihm, also sie laufen zum Tempel und dann ist da ein Gelähmter, der immer bettelt. Und er schaut sie an und sagt, ob er vielleicht irgendwie Geld oder irgendwas bekommen kann. Und Petrus sagt zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand, half ihm sich aufzurichten, also hat ihn hochgenommen. Und dann in dem Augenblick, im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest und er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Das hört sich total easy an. Ja, okay, ich habe zwar kein Geld und kein Gold und Silber, aber hey, was ich habe, das gebe ich dir. Bumm, steh auf und geh, zack, juhu, alle freuen sich. Tausende Menschen bekehren sich an diesem Tag, weil sie, alle, die im Tempel waren, die kannten ihn. Jeder ist an ihm vorbeigelaufen und hat gewusst, hey, der arme Kerl, der bettelt, der ist gelähmt. Und alle haben das gesehen und Tausende haben sich bekehrt. Sie haben gefragt, boah krass, Petrus, was passiert hier? Was müssen wir tun, um auch diesen Jesus kennenzulernen? Und es war eine richtig abgefahrene Story. Ich finde, wenn man das so liest, hört sich das, wie gesagt, sehr souverän an. Ja, Petrus mal hier schön das Wunder zelebriert, so ungefähr. Und hinterher werden sie dann vorgeladen vor den religiösen Rat und werden da ausgefragt, hey, was habt ihr denn da gemacht? Und interessant ist die Frage, die sie ihnen stellen, in Apostelgeschichte 4,7. Sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Habt ihr dieses Wunder vollbracht? Hier ist ein Wort, was uns noch einige Male heute begegnen wird, und zwar das Wort Kraft. Im Griechischen Dynamis, Dynamei, die Ableitung. Merkt euch vielleicht auch die Zahl 14,11. Das ist nämlich in der Bible Hub, es ist der Link, wo man draufklickt und dann sieht man alle Worte im Neuen Testament, die hier mit diesem Wortbegriff gebraucht werden. 14,11 deswegen, weil Dynamis ist manchmal ein bisschen in abgewandelter Form und 14,11 ist quasi die Wurzel des Wortes, das hier mit Kraft übersetzt wird. Ich lese euch mal die Erklärung auf Bible Hub vor. Dynamis bezeichnet in erster Linie Macht, Stärke oder Fähigkeit. Im Neuen Testament wird es oft verwendet, um die Macht Gottes, die Macht des Heiligen Geistes oder die wundersame Macht, die in dem Wirken Jesu offensichtlich ist, zu beschreiben. Es kann sich auch auf moralische Macht oder seelische Vollkommenheit beziehen, sowie die Macht, die eine Person oder Sache aufgrund ihrer Natur innewohnt. Also es lohnt sich, wenn ihr das nachvollzieht und in das Bible Study für euch dann mal im Nachgang hineingeht, klickt auf diese Links, ist Englisch allerdings, und lest euch einfach diese Beschreibungen, diese Worte durch, weil man dann ein bisschen tiefer eintaucht in das, was meint die Bibel hier, was meint, was möchte Gott mir darin sagen. Interessant ist auch der Begriff oder. Das heißt, die Religiösen, dieser religiöse Rat, die Schriftgelehrten haben gewusst, okay, entweder braucht es eine Dynamiskraft, die das bewirkt hat, eine wunderwirkende Kraft, so wird es auch manchmal übersetzt, oder es braucht einen Namen, also, und das spricht für Autorität. Da werden wir auch noch gleich dann ein bisschen tiefer eintauchen. Beginnen möchte ich mit diesem Aspekt von Macht und Autorität. Jeder von uns hat Berührungen, Begegnungen, Erfahrungen gemacht mit Macht und Autorität. Manche vielleicht eher negativ prägend, im Sinne von kontrollierend, manipulierend, dominierend oder beherrschend auf eine negative Art und Weise. Und manche vielleicht aber auch sehr positiv, dass es eine schützende Macht, eine ordnende Autorität gibt, eine Gerechtigkeit wirkende Autorität, die ja sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, Macht an sich ist ja nichts Schlechtes an sich, es ist eigentlich was Gutes, aber sie kann natürlich schlecht und böse eingesetzt werden. Dementsprechend haben wir Ungerechtigkeit und Leid auf dieser ganzen Welt und Menschen, Männer und Frauen, die in Autorität stehen, die gewisse Machtpositionen haben, diese Macht eben entsprechend missbrauchen. Ich möchte jetzt hier nicht in eine politische Vergleiche abdriften, könnt ihr euch selber ziehen, beziehungsweise in den Medien tagtäglich verfolgen. Auf Jesus hingedeutet. Mich fasziniert die Stelle, die er nach seiner Auferstehung seinen Jüngern sagt. Wir haben es auch gerade schon gelesen in Matthäus 28. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, und versucht es mal vor deinem inneren Auge dir vorzustellen, die Konsequenz dieser Worte. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Alle Macht, alles, die es gibt. Hier auch wieder draufklicken auf den Link 18,49, Exousia, Authority im Englischen, auch mit Autorität übersetzt. Ich lese euch auch wieder die Erklärung vor. Das griechische Wort Exousia bezeichnet in erster Linie das Konzept von Autorität oder Macht. Es wird im Neuen Testament verwendet, um die Macht oder das Recht zu handeln, zu befehlen oder zu kontrollieren, zu beschreiben. Diese Autorität kann angeboren sein, wie die göttliche Autorität Gottes, oder delegiert, wie die Autorität, die Einzelpersonen oder Institutionen übertragen wird. Exousia umfasst sowohl das Recht, Macht auszuüben, als auch die Macht selbst. Okay, versucht es einfach so ein bisschen im Hintergrund zu behalten, während wir uns weitere Bibelstellen anschauen zu diesem Thema. Im Petrusbrief gibt es eine Stelle, die eine interessante Abwandlung dieser Begriffe benutzt. Und zwar 1. Petrus 3, 22. Also ihr merkt schon, ich baller hier durch. Ne? Ich muss ja hier vorwärts kommen. Er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Das ist dieser Platz neben Jahwe, neben Gott, dem Schöpfer, an seiner rechten Seite, der höchste Platz von Autorität. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Also Jesus Christus wurde, wie er es gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und Petrus vertieft es noch mal ein bisschen. Er sagt, alle Mächte, hier haben wir wieder Exousia, das Wort, Autoritäten und Gewalten, wieder 14,11, Dynameon Powers, unterstehen seiner Herrschaft. Interessant ist, dass es ähnlich gebraucht wird wie Engel, Mächte und Gewalten. Schon fast, ich möchte sagen, personifiziert. Das ist ein bisschen das falsche Wort, weil es ja keine Personen sind. Ja? Aber bei Engeln können wir uns vorstellen, dass sie nicht einfach nur irgendwelche rumwabernde Kräfte und Energien sind oder irgendwie sowas, sondern so wie sie uns die Bibel Engel vorstellt, sind es ich sage es mal, geistliche Identitäten, geistliche Wesen, Elohims zum Teil, wobei das gibt es einen Unterschied, wir haben uns im Sommer in der Invisible-Serie ein bisschen damit beschäftigt. Und interessant finde ich, dass es ähnlich gebraucht wird, Mächte und Gewalten. Es übersteigt ein bisschen meinen Horizont, mir das vorzustellen. Ich versuche mich da ein bisschen reinzutasten, um mir, sag ich mal, meinem begrenzten Horizont irgendwie da Zugang zu geben. Insgesamt geht es mir eh so, wenn ich mich damit beschäftige und lese, wie souverän Petrus da agiert hat, komme ich mir vor wie im Kindergarten, ganz ehrlich, so, als ob ich, oder in der ersten Klasse vielleicht, als ob ich so die Basics noch gar nicht so wirklich verstanden habe. Und ich glaube, Mündigkeit und Reife, deswegen auch dieses Thema in dieser Serie, hat schon was damit zu tun, dass wir Autorität und Kraft verstehen und erfassen. Und ich komme da ein bisschen wie in der ersten Klasse vor. Ich hoffe, dir geht es ähnlich. Ich hoffe aber, dass es dich hungrig macht, nach mehr und genau einfach da hineinzugehen. Das fand ich interessant, wie Petrus diese Worte gebraucht. Mächte und Gewalten, was kann er damit meinen? Ich stelle mir vor, zum einen Naturgewalten, das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Und fällt dir eine Geschichte oder eine Situation ein, wo Jesus in seinem Dienst hier auf dieser Erde souverän über Naturgewalten oder gewissen Kräften, die in der Natur, in der Schöpfung wirksam sind, souverän drüber gestanden ist? Was fällt dir zum Beispiel ein? Genau, klassisch auf dem See, ich glaube es war ein See, See Genezareth, er ist auf dem Wasser, sagen wir es mal so Wasser, ja? Er ist auf dem Wasser gelaufen. Das heißt, dass das Gesetz der Schwerkraft, Masse zieht nach unten, Wasser, Dichte und so weiter, physikalisch. Und Jesus war einfach mal souverän über diesen Naturgewalten. Was fällt dir noch ein, eine ganz markante Stelle, wo Jesus über Naturgewalt regiert? Die Stellung des Sturms, ja, die sind im Boot und so weiter, Riesensturm, und die Jünger haben Angst, dass sie untergehen, und Jesus souverän, er steht auf und er bedroht den Wind und die Wellen, und der Sturm verstummt. Eine unfassbare Demonstration von Macht. Eine Demonstration dessen, was wir hier lesen, dass sie ihm alle Mächte und Gewalten, sogar Naturgewalten, seiner Herrschaft unterstehen. Ich stelle mir immer so vor, ich glaube nicht, dass Gott sich in jedem physikalischen Element irgendwie einmischt, sondern ich stelle mir das so vor, Gott hat die Schöpfung kreiert und hat Naturgewalten positioniert und eine gewisse Autorität, weil Macht steht immer über Kraft. Autorität steht über Gewalt. Ein wichtiges Prinzip. Macht steht über Kraft, das heißt, Macht kann Kraft lenken, stoppen, fließen lassen oder steuern. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus alle Macht hat und deswegen kann er Kräfte oder eben Gewalten, Naturgewalten zum Beispiel, dominieren und beherrschen. Und eigentlich läuft alles immer seinen gewohnten Gang, so wie Gott die Schöpfung designt hat, also die Schwerkraft zum Beispiel. Aber Jesus kann in seiner Vollmacht souverän eingreifen. Und wenn Jesus souverän eingreift, müssen sich die Naturgewalten ihm beugen und ihm unterstellen. Also so irgendwie versuche ich mir da so gewisse Hierarchien vorzustellen. Weiterhin ist ein wichtiger Link, den sehen wir im Philipper 2. Und da ist ein wichtiges Prinzip für uns drin. Philipper 2 heißt, darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel, auf Erden und sogar unter der Erde sind. Also das Totenreich und Finsternis und all das ist hier mit einbezogen. Und ein wichtiger Link ist der Name. Wir haben ja vorhin auch gesehen, in welchem Namen habt ihr das gemacht? In welcher Kraft oder in welchem Namen? In welcher Autorität habt ihr das gemacht? Petrus, der gesagt hat, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Der Name spielt eine sehr wichtige Rolle. Es ist eine sehr wichtige Verbindung zu Christus. Also in seinem Namen wirkt Macht. Die Macht Jesu, oder anders formuliert, die Macht Jesu ist verbunden oder geknüpft an seinen Namen. Und er hat von Gott diesen Namen empfangen. Und in diesem Namen beugt sich jede andere Autorität. Kommen wir mal zu dem Aspekt der Kraft. Die meisten von euch haben schon mal Erfahrungen gemacht mit Kraft. Wer von euch hat schon mal so einen richtigen Stromschlag bekommen? So, bzzzt, ja, schon einige. Die ganzen Häuslebauer, ja, ich auch, ne, hier, Leitungen, dann Partiz, ja, Elektriker, großartig. Wir waren letztes Jahr in Frankreich beim Surfen, unsere Jungs und Mädels und alle waren am Surfen und wir haben dort gelernt und gespürt, welche Kraft die Naturgewalten haben, wie stark so eine Strömung sein kann. Und wenn man nur außen am Rande steht, ist es wunderschön, wunderschönes Meer, ja, traumhaft schön und die Surfer, alles großartig. Aber wenn du innen drin bist und spürst, welche Kraft, welcher Sog hier ist, ne, hast du richtig, also ich habe richtig Respekt und man muss Respekt haben vor der Meeresströmung, sonst wenn du dumm bist und keinen Respekt hast und leichtsinnig wirst, zieht es dich raus. Ist sehr gefährlich, deswegen fliegen immer die Hubschrauber rum und gucken, welche Leute sie rausziehen können. Also Naturgewalten sind sehr ehrfurchterregend. Für die Physiker unter uns, ihr kennt auch zum Beispiel, ich finde faszinierend aus, ist auch Magnetkraft. Ja? Was man mit magnetischer Anziehungskraft und Abstoßungskräften, was man da alles machen kann. Also die Menschen, wir Menschen haben gelernt, uns diese Phänomene, die Gott geschaffen hat, diese Naturgewalten, diese Mächte und Gewalten zunutze zu machen. Was ein Riesensegen ist. Und ich glaube, da sind wir als Menschheit über die Jahrhunderte ein bisschen erwachsen geworden, ich nenne es mal so, ein bisschen reif geworden, indem wir gelernt haben, diese chemikalischen, physikalischen Prozesse, die Gott geschaffen hat, zu nutzen. Ich möchte es fast in den Worten von Paulus bringen, vom Johannes, im ersten Johannesbrief, der sagt, ihr junge Leute, die Stelle haben wir vor 2 Jahren angeschaut, so Kind, junger Mann, Vater, junge Frau, so. Aber ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid, das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Hier das Wort für stark ist nicht das Wort Dynamis, sondern ein anderes. Das Wort heißt Ischroi, ich kann es gar nicht aussprechen, Ischroi oder so ähnlich. Ich bin jetzt nicht griechisch sehr gut. Aber das zeigt den Prozess, dass wir in unserem Leben mit Jesus, in unserem Glauben, eben nicht kindlich sein bleiben sollten, sondern heranwachsen. Und ich glaube, ein Kennzeichen von Reife, von Mündigkeit ist eben, dass wir stark geworden sind. Dass wir in unserem Verständnis von zum Beispiel Autorität und Kraft gereift sind. Und die Folge ist, dass das Wort Gottes in uns lebendig ist. Deswegen möchte ich dich auch hungrig machen, das nochmal zu studieren durch dieses Skript. Wirklich, lass es in dir wirken, lass es lebendig sein, lass es dich stärken, weil du brauchst diese Kraft, um das Böse zu besiegen, damit du unerschütterlich stehst, wenn Stürme in deinem Leben etc. kommen. Und dieser unerschütterliche Glauben ist das, wonach wir suchen. Interessant ist, Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, die ihn auf die Probe stellen, da bin ich so drüber gestolpert, aber krass, das ist auch interessant, Matthäus 22, Jesus gab ihnen zur Antwort, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Das hat mich getroffen. Ihr irrt euch, sagt Jesus. Das heißt, ihr liegt falsch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Dann habe ich mir gedacht, boah, krass, wie sehr kenne ich die Schrift und die Kraft Gottes? Und die Frage darfst du dir gerne auch mal stellen. Was würdest du sagen, wenn Jesus dich so konfrontiert? Ist ein bisschen unangenehm, ein bisschen überführend, ein bisschen beschämend vielleicht. So, hey krass, ja, eigentlich logisch liege ich in meinen, sag ich mal, theologischen Verständnissen und wer Gott ist und wer ich bin und wie alles sein sollte und meine Vorstellungen vom Leben. Da können wir richtig irren, falsch liegen, komplett daneben sein, wenn wir nicht die Schrift und die Kraft Gottes auch kennen. Ich finde diese Kombination auch interessant. Auch hier wieder das Wort bei Kraft Gottes. Ihr habt es euch vielleicht schon vermutet. 14,11, Dynamin, Power. Also diese Kraft, sollten wir kennen. Basierend auf der Schrift, damit wir nicht irren in unserem Leben, in unserer Annahme vom Leben, in unserem Weltbild, Menschenbild, Gottesbild. Deswegen sagt Paulus zu seinem Jünger Timotheus, hey Timotheus, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Werde stark, bleib nicht kindlich. Es ist okay, als Kind bist du noch nicht so stark, es ist voll okay. Niemand erwartet von dem 4-5-Jährigen irgendwie hier Holz zu hacken oder irgendwas Anstrengendes machen zu können, ist voll okay. Aber von dem 16-, 17-, 18-jährigen Typen kann man schon mal erwarten, dass er anpackt, dass er mal hier Holz hackt oder sägt oder irgendwas Anstrengendes macht. Also werde stark, entwickle dich, mentale Stärke, emotionale Stärke. Du musst nicht mehr weinen, wenn du nicht kriegst, was du bekommst, was du möchtest. Ja, mit 18 ist es vielleicht ein bisschen peinlich, wenn du plötzlich losheulst. Mit 2, 3 Jahren ist es okay, dann heulst du halt, wenn du deinen Schnuller nicht kriegst oder irgendwas. Und das Dilemma ist halt ein bisschen, dass wir erwachsen werden, äußerlich, aber oft seelisch überhaupt nicht. Ja, dann heulen wir halt immer noch, wenn wir nicht das neueste iPhone oder keine Ahnung was bekommen. Also ein bisschen übertrieben, okay. Aber auf jeden Fall, wir sollen uns da entwickeln. Wir wollen mentale Stärke, emotionale Stärke, geistliche Stärke sollen wir entwickeln. Und wie werden wir stark? Also, ich sehe es bei meinen Jungs, ja, wie werden die kräftig, indem sie trainieren? Und du wirst nicht stark, wenn du immer nur die Gewichte hebst, die du eh schon heben kannst. Macht Sinn. Wenn du nur das tust, was du eh schon kannst, entwickelst du dich nicht. Weil du irgendwann konntest du noch nicht schreiben. Aber du hast gelernt zu schreiben, indem du was gemacht hast, was du noch nicht konntest, indem du dich entwickelt hast. Du konntest vielleicht noch nicht 70 Kilo stemmen. Ja, du fängst halt mit 20 an oder 30 und irgendwann bist du halt bei den 70, 80, 100, je nachdem wie stark du bist. Also du musst immer deine Muskeln etwas überfordern. Fand ich auch interessant, den Gedanken. Wir haben oft ja so Angst vor Überforderung. Boah, ich bin so überfordert und oh, Hilfe, das Leben und oh, ich bin so schwach. Und Überforderung ist eigentlich eine gute Sache, wenn du wachsen möchtest. Du kannst natürlich auch was kaputt machen dabei. Klar, ja, du kannst deinen Muskel zerstören, deine Gelenke zerstören, wenn du es zu schnell übertreibst. Ganz wichtig. Aber eine leichte Überforderung deiner Muskeln führt dazu, dass du kleine Risse in deinen Muskel kommen und dann musst du dich wieder erholen, die Ruhepausen nutzen und Eiweißshakes trinken und sonstiges und dann baut dein Muskel, heilt diese Risse, der Körper ist so faszinierend, dein Körper heilt dann diese minimalen Muskelfaserverletzungen, baut Eiweiß rein, damit sie diese Anspruch oder diese Belastung aushalten und so wirst du stärker, so wachsen deine Muckis, hoffentlich. Geistlich ist es genauso. Ich finde häufig diese Parallelität zwischen unserem Leben mit Jesus und unserem natürlichen Leben sehr, sehr faszinierend. Deswegen haben wir Next Steps, nicht nur, weil es sich cool anhört, sondern weil du wirklich, um mit deinem Glauben mündig zu werden, stark zu werden, heranzureifen, musst du immer wieder nächste Schritte gehen. Und es sind genau die Schritte, die du halt noch nicht vorher gegangen bist. Und es ist ein bisschen unsicher und herausfordernd, manchmal auch leicht überfordernd. Aber hab keine Angst vor leichter Überforderung, weil darin kannst du wachsen, wenn du es nicht übertreibst und wenn du ein gutes Backup hast. Dann geh Schritte, geh Risiken ein, versuch es mal, lass dich herausfordern und manchmal auch ein bisschen leicht überfordern. Okay, auch eine faszinierende Stelle zum Thema Dynamis, und zwar Hebräer. Hebräer 1, Vers 3. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, und ihr habt es richtig erraten, es ist wieder das Wort Dynamis, 14,11, die das Weltall zusammenhält. Was für eine Kraft. Ich kann mir das nicht vorstellen. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Das Universum. Es übersteigt jeglichen Horizont. Diese Dynamis, diese 14,11 Dynamo, Dynameos Power. Diese Kraft, ich nenne sie mal 14,11, diese 14,11 hält das Weltall zusammen. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Auch eine gute Übersetzung. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das Universum. Also, ne, sind wir uns einig, dass es uns komplett überfordert, im Sinne von unseren Horizont übersteigt. Diese Kraft, was das beinhaltet, diese Stärke, diese Macht, die das Universum trägt. Und jetzt ist was richtig Abgefahrenes. In Lukas 24 sagt Jesus, als er seinen Jüngern begegnet, und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen habt. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und ja, ihr habt es richtig erraten. Es sind zwei interessante Worte hier. Kraft ist wieder 14,11. Und interessant ist auch angetan. Dieses Wort angetan im Englischen, clothed, being clothed with power from on high. Das ist wie ein Gewand, was du anziehst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Jesus sagt, geht noch nicht los, ich gebe euch den Auftrag, in meinem Namen geht und verkündet das Evangelium, betet für Kranke, macht und so weiter, das Ganze. Aber wartet noch, bis ihr losgeht in Jerusalem, hier in der Stadt, bis der Vater euch diese Verheißung gibt und ihr angekleidet werdet mit Dynamis Power, mit Kraft aus der Höhe. Welche Hollywood-Filmfigur, an welche Hollywood-Filmfigur erinnert dich das? Großartig! Ich habe mir auch gedacht, zuerst habe ich gedacht, Spider-Man, nee, Spider-Man war anders. Iron Man, genau, geil. Iron Man ist so crazy, ja, dieser unfassbare Anzug. Und Tony Stark an sich ist halt ein Genie, okay. Aber er hätte niemals in sich selbst diese Fähigkeiten, die sein wunderbarer Anzug hat. Und ein bisschen, wobei es gibt einen Unterschied, aber ein bisschen so stelle ich mir das vor. Etwas, was Gott uns anzieht. Wie ein Gewand, wie eine Rüstung. Der Unterschied ist der, Klammer auf, kleiner Exkurs, Tony Stark hat es selbst entwickelt und konnte es natürlich selbst steuern. Und diese Zentrale da in seinem Haus hat dann immer alles gemacht, was er gerade wollte. Bei Gott ist es nicht ganz so. Nicht wir haben das entwickelt und nicht wir steuern das, sondern die Zentrale ist Gott und er hat es alles entwickelt und er gibt uns so, er kleidet uns in seine Kraft. Das ist so ein ganz wichtiges Detail. Interessant ist auch ein wichtiges Detail. Johannes 20, Vers 22, nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wir haben hier zwei Szenarien. Und das ist wichtig. Wir haben zwei Szenarien. Einmal sagt Jesus, Ruach. Er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist. Und dann sagt er aber auch, hey, aber wartet noch. Ja, was jetzt? Haben sie jetzt den Heiligen Geist oder haben sie nicht? Das ist ein Unterschied. Dieses Anhauchen und Empfangen ist der Heilige Geist in uns. Wir sind ein Tempel Gottes. Gott nimmt Wohnung in uns. Und das ist dieses Empfangen des Heiligen Geistes. Die Wiedergeburt findet da statt, dass wir von Neuem geboren werden durch den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist, den Atem Gottes, den wir einatmen, in uns hineingeht. Deswegen dieses Empfangt den Heiligen Geist in euch ist was anderes als wartet in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft auf euch. Das ist ein Unterschied. Diese Kraft auf uns erfordert eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8, das sagt Jesus das nochmal, Lukas beschreibt es dann. Er schreibt ja die Apostelgeschichte. Aber wenn, und Jesus sagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, Unterschied, auf euch herabkommt. Also er hat sie vorher angehaucht, der Heilige Geist war in ihnen, war schon da. Und jetzt sagt er, wenn er aber dann noch auf euch kommt, werdet ihr mit seiner Kraft, wieder das Wort Dynamis, die 14,11, ausgerüstet werden. Auch hier dieses Wort, die Ausrüstung, ne, wie wir es gerade gesehen haben. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden dieser Erde. Ganz wichtig, es ist seine Kraft, nicht unsere Kraft. Wichtiges Detail, das Christen häufig verwechseln, weil sie denken, oh, jetzt habe ich ja all diese Kraft. Es ist niemals deine Kraft, über die du einfach verfügen kannst, gemäß deinem Gutdünken, über die du einfach mit mutigen Glaubensproklamationen verfügen kannst. Es ist sehr überheblich zu denken, ich habe jetzt diese Kraft und ich kann darüber verfügen. Diese Dynamis, wir haben ja gerade gelesen, diese Dynamis, das ist die Kraft, die das Universum in der Hand hält und trägt. Wer sind wir, dass wir denken würden, wir könnten willkürlich, so wie ich es halt in meinem begrenzten Horizont als Christ gerade für richtig halte, darüber verfügen? Das ist sehr vermessen. Deswegen wichtig, es ist seine Kraft. Ich habe gerade gesagt, es braucht für diese Erfüllung, braucht es eine Begegnung mit Gott. Und wir lesen in der Bibel, in der Apostelgeschichte, dass die Jünger immer wieder so eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatten, wo sie immer wieder erfüllt wurden mit Dynamiskraft. Apostelgeschichte 4, sie beten, nachdem sie Verfolgung erlebt haben, beten sie und sie sagen, nun Herr, erweise deine Macht. Auch hochinteressant, erweise deine Macht, wortwörtlich heißt es, streck deine Hand aus. Als ein Zeichen deiner Macht, erweise deine Macht. Und lass durch den Namen, hier haben wir wieder die Verbindung mit dem Namen, deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ich finde auch die Neues Leben Übersetzung interessant, da heißt es, sende, da beten sie, sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Wunder geschehen. Sende sie. Und dann lesen wir im Vers 31, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Sie hatten ja Pfingsten schon erlebt, aber jetzt hatten sie wieder eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und sie wurden wieder erfüllt mit dieser Kraft. Weil dann heißt es ein paar Verse weiter, Vers 33, und mit großer Kraft, Dynamis, Power, 14,11. Mit der Kraft, die das Universum trägt, mit dieser großen Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Ich versuche das mal zusammenzubauen, was wir hier lesen. Es braucht zum einen Gott, der die Macht hat und diese Macht auch erweisen möchte. Jetzt in diesem Moment. Das heißt, streck deine Hand aus, deswegen beten sie das. Erweise deine Macht, zeig deine Macht, offenbare deine Macht, Gott. Jesus hat gesagt, als er gedient hat, hat er gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Ich kann nicht von mir aus einfach über die Macht Jahwes Gottes verfügen, wie ich es gerade für richtig halte. Soll ich den heilen oder soll ich den heilen oder lieber doch nicht und so heilen und wie heilen und überhaupt? Ich kann nicht einfach frei verfügen über diese Macht, sondern ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Damit hat er uns ein Vorbild gegeben, wie auch wir in Beziehung zu Gott wirken dürfen. Wir können nicht einfach frei nach unserem Gutdünken verfügen über diese Macht. Das wäre viel zu gefährlich, weil wir alle viel zu unreif sind, um über so eine Macht verfügen zu können. Ganz ehrlich, das überfordert uns alle. Deswegen ist es weise von Gott, dass er uns nicht einfach einen pauschalen Freifahrtschein gibt, eine Pauschallegitimation, diese Macht zu gebrauchen. Weil ich glaube, wir würden sie wahrscheinlich häufig missbrauchen, weil wir einfach noch zu unreif sind. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum im zweiten Gebot es heißt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Finde ich auch interessant. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass wir nicht fluchen sollen. Auch.
Aber vielleicht steht dahinter auch noch etwas Tieferes, den Namen Gottes zu missbrauchen. Warum? Weil der Name Gottes unendlich mit dieser Macht verbunden ist. Hochinteressant, aber nur eine Randbemerkung. Deswegen beten die Jünger, erweise deine Macht. Bitte streck deine Hand aus. Ein zweiter Link ist, dass es heißt, durch den Namen Jesu. Dass Heilungen und Zeichen und Wunder passieren durch den Namen. Das heißt, ich stelle mir das so vor, der Name, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist die Verbindung zu dieser Macht Gottes. Da muss eine Verbindung hergestellt werden. Und das ist der Name Jesus. Deswegen, ihr Lieben, ist meine persönliche Meinung, werden wir getauft auf den Namen Jesu Christi. Erst dann haben wir das Recht, in diesem Namen zu sprechen. Dann sind wir verbunden mit diesem Namen, mit dem die Macht Gottes verbunden ist. Deswegen ist die Taufe so immens wichtig. Deswegen sollte sich jeder Christ taufen lassen, weil sonst ist er namenlos in der geistlichen Welt unterwegs. Deswegen werden wir getauft, also identitätslos. Deswegen werden wir getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auf den Namen Jesu Christi. Und das gibt uns die Legitimation, dann in dem Namen Jesu auch zu beten. Es gibt eine ganz witzige Stelle, lest euch die selber durch, Apostelgeschichte 19, ich habe es euch im Skript gelegt, wo irgendwelche Geister, Beschwörer versuchen, Dämonen auszutreiben in dem Namen von Jesus, den Paulus predigt. Und der Dämon lacht sie aus und sagt, ja, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich auch, aber wer seid ihr? Und verprügelt ihn mal richtig heftig. Also witzige Story, könnt ihr euch mal durchlesen. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn man das Wort anschaut durch, im Griechischen, a primary proposition denoting the channel of an act, eine primäre Präposition, die den Kanal einer Handlung bezeichnet. Fand ich voll cool, den Kanal einer Handlung. Ich stelle mir das so vor, dass dann, wenn die Verbindung hergestellt ist, dass dann die Macht fließen kann durch den Namen Jesus. Deswegen ist der Name Jesus entscheidend. Und die Apostel, und jetzt komme ich zurück zu der Anfangsgeschichte, deswegen haben sie in dem Namen von Jesus, hat er gesagt, steh auf und geh, was wir vorhin gelesen haben. Petrus sagt hier, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh damit. Ich glaube, in dem Moment hat er gespürt, okay, Gott, Vater, was tust du? Heilst du ihn? Ist deine Hand gerade ausgestreckt? Möchtest du hier an diesem Gelähmten jetzt deine Macht offenbaren? Okay, go. Und dann hat er so kühn und souverän und mutig gesagt, im Namen Jesus steh auf und geh, und hat ihn hochgezogen. Ich meine, wie peinlich ist es, wenn du für jemanden betest und ihn hochziehst und er klappt wieder zusammen. Das sind halt unsere unreifen Versuche, irgendwie für Kranke zu beten. Und wir sind da einfach in einem Prozess drin. Aber Petrus, so souverän, weil er gesehen hat, was der Vater tut, dass der Vater seine ausgestreckte Hand hat, die Macht Gottes da war, im Namen Jesu war die Connection da, er spricht das Wort. Jesus hat ja auch geheilt, manchmal nur durch ein Wort, aus der Distanz sogar, hat nur ein Wort gesprochen und der Diener des Hauptmanns wurde gesund. Und manchmal hat er sie berührt. Und die Kraft Gottes ist geflossen. Ich komme zum Ende, ihr Lieben, sonst letzter Gedanke, der jetzt auch ein bisschen persönlich wird und auch eine Stelle, die so gut ist. Paulus schreibt es, zum einen, er schreibt, es gibt viele Kräfte, die in der Gemeinde wirken und die Gaben des Geistes, aber worauf ich hinaus will, ist, was er schreibt im 2. Korinther 12. Er sagt, Paulus hat gewrestelt mit Gott, er hat gerungen. Es gab irgendeine Schwachheit in ihm, die ihn echt ans Limit gebracht hat. Und diese Kombination von Gnade Gottes, unserer eigenen Schwachheit und der Kraft Gottes, die ist wichtig. Und Paulus bringt es auf den Punkt, indem er sagt, hey, ich habe Gott oft gebeten, nimm das von mir. Und jedes Mal sagte er, also Jesus zu ihm, hey, Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und ja, das Wort Kraft ist wieder Dynamis, Power 14:11. Ihr seht es. Meine Kraft, meine Dynamis, Power, auch nicht deine, sondern meine, sagt Jesus. Es ist meine Kraft. die zeigt sich in deiner Schwäche. Und Paulus sagt, okay, dann bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann oder, interessant auch wortwörtlich, auf mir ruht. Auch wieder dieser Unterschied, den ich vorhin erklärt habe, nicht nur der Heilige Geist in mir, der mich verändert, damit ich Jesus ähnlicher werde, mein Charakter geformt wird, sondern auch die Kraft Gottes, die auf mich kommt. Und beides muss zusammenwirken. Und deswegen glaube ich, es ist ein Schutz, wenn manchmal Gott uns nicht seine Macht anvertraut, weil unser Charakter noch gar nicht so Jesus-ähnlich ist. Und dann würden wir in unserem Egoismus, in unserer Selbstzentriertheit die Kraft Gottes missbrauchen. Wahrscheinlich würden wir das alle. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist in uns, der uns verändert, der unsere Motive reinigt und heilt, unser Herz, unsere Seele heilt, unseren inneren Menschen aufrichtet, damit wir überhaupt fähig sind, mit so einer Kraft umzugehen. Und Paulus sagt, ja, diese Schwachheit, ganz interessant, im Englischen steht sie Asthenia, griechisch, für Weakness, Infirmity und Sickness. Auf Deutsch Schwäche, Gebrechen, Krankheit. Das fand ich krass. Das wollte ich eigentlich nicht lesen. Der Begriff Asthenie bezeichnet in erster Linie einen Zustand der Schwäche oder des Kraftmangels. Im Neuen Testament wird er sowohl im physischen Sinne verwendet, das heißt im Zusammenhang mit körperlichen Beschwerden oder Krankheiten, als auch im übertragenen Sinne, das heißt im Zusammenhang mit moralischer oder spiritueller Schwäche. Er betont oft die menschliche Gebrechlichkeit und die Notwendigkeit göttlicher Stärke. Also Paulus hat anscheinend so krasse Wunder erlebt, Dynamis, Kraft durch ihn. Und Gott hat aber selber ihm ein gewisses Maß an körperlicher Gebrochenheit belassen, sage ich jetzt mal so, damit in seiner Schwachheit diese Kraft Gottes wirken kann. Vielleicht ist da auch ein Geheimnis, das wir noch nicht geblickt haben. Natürlich möchte Gott uns heilen. Ich sage nicht, Gott möchte, dass du krank bist und gebrechlich bist. Das sage ich nicht. Aber Paulus hat anscheinend erkannt, dass er in seiner Schwachheit Gott mit seiner Kraft, mit dieser Dynamis-Power, die das Universum in der Hand hält, wirken kann. Lass uns in eine Zeit von Anbetung gehen, wo wir unseren Blick auf Jesus richten. Ich hoffe, es hat dich hungrig gemacht nach mehr, danach nochmal selber reinzugehen, mündig zu werden, Autorität, Kraft, der Name Jesu, der Mantel, den wir empfangen, die Begegnung Gottes. Ich wünsche, dass du innerlich verändert wirst, Jesus ähnlicher wirst in deinem Charakter und dass Gott uns, dir und mir, Dynamis, Kraft anvertrauen kann, dass er uns kleidet, dass er uns ausrüstet, dafür den Menschen dieser Welt zu begegnen, Heilung in diese Welt hineinzutragen, Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit in diese Welt hineinzutragen, dass Gott sich erweist, dass Gott seine Macht zeigt. Weil wir können noch so viel beten, wenn Gott seinen Arm nicht ausstreckt, ich habe euch schon ein paar Mal erklärt, das ist wie beim Kitesurfen. Wenn der Wind nicht bläst, dann kannst du noch so gut Kitesurfen, es geht einfach nicht. Aber wenn der Wind bläst, dann musst du ready sein und dann musst du deinen Kite auch lenken können. Und deswegen trainieren wir uns und beten füreinander in den Kleingruppen und lernen, die Kraft Gottes zu gebrauchen. Es ist so geil. Und lass uns beten, dass Gott mehr und mehr seine Hand ausstreckt. Seine Macht offenbart einer zerbrochenen Welt Heilung bringt durch die Gemeinde.